Jetzt ein Schritt weiter in der Geschichte der Philosophie. Also wir können nur wichtige Stationen auf dem Weg kurz beleuchten. Wirklich nur kurz. Wir kommen jetzt zu Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Er war Schwabe, wie auch Schelling und Hölderlin, also diese drei Hegel, Schelling und dann auch Fichte, das sind die Philosophen des deutschen Idealismus und eben die deutsche Philosophie, die ist nicht sensualistisch, sondern vom Denken, vom reinen Denken her entwickelt sich eben der Idealismus. Also man denkt in Begriffen, Ideen. Geboren 1770 in Stuttgart, gestorben in Berlin, er wurde ja dort als Professor berufen für Philosophie, gestorben in Berlin 1831. Nun, neben dem christlich-biblisch denkenden Menschen ist die Welt so, wie Gott sie erschaffen hat. Und weil der Geist und das Wort des Schöpfers die Welt erschaffen hat und auch den Menschen schuf, darum verläuft eben die Geschichte des Menschen. Und das weiß, das glaubt und weiß der Christ. Die Geschichte des Menschen verläuft so, wie derselbe Schöpfer diese Welt regiert. Und auch der Weg des Menschen, auch seit dem Sündenfall, der Weg des Menschen geht durch diese Welt der Sünde. Und der Sünder muss mit seiner Sünde und seinen Beschränktheiten leben in dieser Welt. Und hoffentlich empfinden irgendwann einmal, dass er ein Sünder ist und dass er den Erschaffer der Welt, seinen Schöpfer, dass er ihn nötig hat, dass er gegen ihn gesündigt hat. Aber dem Menschen der Neuzeit mag eben eine Gottheit höchstens Verursacher der Welt sein, aber er schweigt, er handelt nicht in der Welt der Menschen. Der Mensch muss also eben ganz auf sich selbst gestellt schlau werden, aus sich selbst und aus der Welt. Und das ist eben die Sicht des neuzeitlichen Menschen. Also man lässt ja die Neuzeit beginnen, so, es gibt so Stichdatum, Zeitalter der Entdeckungen, also Renaissance, Zeitalter der Entdeckungen, Neuzeit. Und übrigens, dass man das Mittelalter, Mittelalter denkt, warum heißt das Mittelalter? Ja, das ist eine Deklassierung. Damit sagt man, die Antike, das war eine gute Zeit. Und die Neuzeit, jetzt ist wieder gute Zeit. Und dazwischen ein langes Tunnel, da war es dunkel. Mittelalter, Durststrecke. Zum Glück haben wir das hinter uns. Deklassierung des Mittelalters, eben weil es theozentrisch war. Das sagt ja auch einiges aus. Mittelalter. Plus Verbindung zum Guten, zum nächsten Guten. Dazwischen eben leider. Ja, ja. Zum Glück überwunden. Ja, also der neuzeitliche Mensch ist anthropozentrisch. Das ist auch die Sicht des nachmodernen Menschen. Also das hat die Postmoderne hat das nicht abgelegt, dass der Mensch von alles sich um den Menschen regt und ist noch weitergegangen darin. Immerhin dachten die Philosophen der Neuzeit daran, es ist etwas, das uns Menschen miteinander verbindet, was wir als Menschen sind und wie wir denken und so weiter. Aber die Postmoderne, die sieht jeden Menschen für sich als die Mitte der Welt. Und darum ist, was für dich wahr ist, ist für dich wahr. Punkt. Niemand darf das in Frage stellen. Nun, Hegel, er schafft ein System, das eben beides sein will. Es will Gott- und menschenzentriert sein. Die theozentrische und die anthropozentrische Sicht umfassen. Und so übernimmt er vom Christentum den Glauben an die Vorsehung. Das hat er begriffen aus der Bibel und das ist das Einmalige an der Bibel. Die Bibel beschreibt uns eine Erschaffung der Welt, eine Geschichte der Welt, die auf ein Ziel hinführt. Und da ist ein Gott, der über allem waltet und dafür sorgt, dass die Welt an dieses Ziel kommt, für das und zu dem Gott diese Welt erschaffen hat. Und wer das einmal etwas im Licht eines wirklich klugen Philosophen und Denkers einmal etwas näher beleuchtet sehen will, dem kann ich empfehlen von Karl Löwitt, Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Nur schon der Titel des Buches. Als ich den einmal saß in einem Antiquariat zur Zeit, als man noch in die Antiquariate ging, man musste da hingehen, da war eine Adresse, dort gibt's eines. Und während der Studienzeit in Zürich, da kannte ich inzwischen schon alle. Und manchmal, wenn man Zeit hatte, ging ich in ein Antiquariat. Einfach ein bisschen schnuppern und schnüffeln und gucken. Und dann sehe ich ein Buch. Weltgeschichte und Heilsgeschichte. Weltgeschichte und Heilsgeschichte. Habe ich sofort gekauft. Und da stand dann sehr, sehr lange, stand das von mir einfach unter den Büchern. Man kommt ja nie dazu, alles zu lesen, was man gern gelesen hätte, stand da. Und dann habe ich so, ich glaube, vor 2 Jahren gesehen, so, und jetzt lese ich dieses Buch. Karl Löwitt. Karl Löwitt war Jude, aber zum protestantischen Christentum bekehrter Jude. Und er hebt das hervor mit einer solchen Klarheit, die Einmaligkeit des jüdisch-christlichen Glaubens, der jüdisch-christlichen Bibel, dass die Geschichte einen von Gott gesetzten Anfang hat und alle Geschichte auf ein von Gott gesetztes Ziel hinstrebt. Das ist absolut einmalig. Das gibt's nirgends als in der Bibel. Das vorchristliche Heidentum, die Griechen, die sahen, alles bewegt sich in Zyklen, nie endende Zyklen. Ist alles immer Wiederholung. Und natürlich haben die Griechen auch Geschichte geschrieben, zum Beispiel Herodot schrieb seine 7 Bücher der Geschichte. Damit er schrieb sie auf für seine Zeitgenossen, dass all diese geschehenen Dinge mä ex itela genontai, also dass sie nicht wie herausgehend werden und dass man niemand mehr sie weiß. Man soll es wissen, aber nicht, dass wir klug werden auf ein endgültiges Ziel hin, sondern dass wir innerhalb unserer Lebensspanne einfach nicht die gleichen Fehler machen. Aber alles wird sich wiederholen. Alles verläuft in Zyklen. Kein von Gott gesetzten Anfang, darum auch kein von Gott gesetztes Ende. Das ist einmalig. Und das übernimmt diesen Grundgedanken des Christentums, übernimmt Hegel. Und das machen die Philosophen ja immer wieder. Sie nehmen etwas von Gott her, auch der Marxismus. Und man kann den Marxismus, man kann den bezeichnen als eine christliche Häresie. Auch dieser ganze Gedanke von einer Gesellschaft, wo alle in Frieden sind, gerechte Gesellschaft, Frieden, alles auch eine Entwicklung, Klassenkampf, bis das Ziel erreicht ist. Also Hegel, der Glaube an die Vorsehung, das übernimmt er. Und ich zitiere jetzt Karl Löwitt, der christliche Vorstehungsglaube ist ihm eine Wahrheit, die mit seiner eigenen Behauptung, dass Vernunft die Welt regiere, übereinstimmt. Ja, für Hegel ist eben Gott, ist nicht der lebendige Gott der Bibel, nicht der Gott Israels, nicht der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, sondern für ihn ist Gott die Vernunft, die absolute Vernunft, Geist, absoluter Geist. Und den nennt er auch Gott. Und eben diese Vernunft, Gott regiert die Welt. Hegels Vernunft ist also das lenkende Prinzip, so wie gemäß der Bibel Gott alles lenkt. Bei Hegel ist es die göttliche Vernunft, also seine Vorstellung von Vernunft sei das lenkende Prinzip. Und obwohl er dieses Prinzip auch göttlich nennt, zuweilen sogar Gott, meint er eben nicht den Gott der Bibel. Und er sagt ausdrücklich, dass der christliche Glaube an die Vorsehung dieser Glaube nicht alles erklären könne. Und er sagt, der gemeine Glaube an die Vorsehung ist unangemessen. Und ich sag euch jetzt, wie es richtig ist. Bis jetzt unangemessen, was die Christen glauben. Und für Hegel ist also die Welt so, wie sie ist, ein Ausdruck, eine Realisierung der göttlichen Vernunft, des absoluten Geistes. Wieder ein Zitat von Karl Löwitt. Für Hegel ist der einzige Gedanke, den die Philosophie bei der Betrachtung der Weltgeschichte mitbringen muss, der einfache Gedanke der Vernunft, dass die Vernunft die Welt beherrscht. Also diese göttliche Vernunft lenkt alles. Und jetzt ist es so, der gesamte Weltprozess ist eben die Selbstentfaltung des Geistes. Und die Aufgabe der Philosophie sei es, diese Selbstentfaltung geistig nachzuvollziehen. Das soll die Philosophie machen. Also denken, was die Weltvernunft schon denkt. Ja, da muss man einmal innehalten. Ja, was sagt er denn da alles, dieser Hegel? Und damit eben, dass der Mensch mitten in der Welt steht, als Teil des sich verwirklichenden Weltgeistes und in dem der Mensch mit dem Weltgeist denkt, kommt er schließlich dazu zu sagen, das Denken des Menschen, das ist die, das Denken, die Vernunft des Weltgeistes im Menschen. Letztlich ist es so, der Gegensatz zwischen Gott und Mensch wird aufgehoben. Im Menschen kommt das, was er Gott nennt, zu sich. Im Denken des Menschen kommt die göttliche Vernunft zur Selbstverwirklichung. Ja, und so wird eben die Distanz, wie du richtig sagst, zwischen göttlich und menschlich aufgehoben. Das ist so. Es gibt keinen Gegensatz mehr zwischen dem denkenden Menschen und dem Weltgeist. Und nun ist es aber so, dass der Weltgeist, er wirkt über eine lange Periode. Wir sind noch nicht ganz alle dort. Aber er ist beständig am Wirken. Und so erzeugt der Weltgeist, die göttliche, ewige Vernunft, erzeugt in den Menschen Gedanken, Verständnis von der Wirklichkeit. Und dann wird das Verständnis eines Philosophen, sagen wir, des Anselm von Canterbury, er war Erzbischof von Canterbury, gestorben 1109, also ein hohes Mittelalter. Aus seiner Sicht der Dinge, sein Denken. Und wenn wir dann an einen David Hume denken, Empiriker, 600 Jahre später, das sind nur Phasen der sich entfaltenden göttlichen Vernunft. Dieser eine Geist erklärt alles, regiert alles. Also dieses eine Prinzip. Nun, das ist auch eben aus der Bibel gestohlen und genommen. Wir sagen ja auch von Gott her, von diesem einen wahren Gott, von ihm her erst erklärt sich alles. Das muss der Mensch, das muss er verstehen, wenn er wirklich verständig werden will. Gott hat alles erschaffen, er regiert über alles, er hat uns erschaffen, er hat uns begabt, alles verdanken wir ihm. Er hat uns sein Wort gegeben, alles kommt von ihm. Ihn müssen wir erkennen, seinen Willen erkennen, ihm dienen. Daran hängt alles. Und so können wir sagen, unser Denken ist auch monistisch. Hegels Denken war monistisch, das ist ein Monismus, ein Prinzip, das alles bestimmt. Nun ist es aber so, dass eben in diesem Denken, im Gegensatz zum bisherigen Denken, bisher hatte das philosophische Denken stets, also das denkende Subjekt und das denkende Objekt, waren einander gegenübergestanden. Aber dieses Subjekt-Objekt-Verhältnis wird nun aufgelöst. Subjekt und Objekt werden mehr und mehr eins. Also der Weltgeist denkt im Menschen und der Mensch denkt durch den Weltgeist das Sinnen. Das Sinnen oder das Denken des Weltgeistes ist im Menschen. Subjekt-Objekt lösen, der Gegensatz löst sich auf. Und weil es so ist, dass das Bewusstsein des Menschen nichts anderes ist, als eben der Weltgeist, der sich seiner selbst bewusst wird, konnte Hegel zur Überzeugung kommen, mit ihm hat die Philosophie ihr Ende erreicht. Weiter und höher kann man nicht kommen. Er war davon überzeugt. Die Philosophiegeschichte ist abgeschlossen. Ich zitiere noch einmal Heinrich Heine. Ich will ihn noch einmal sogar zitieren. Er merkt, ich habe eine gewisse Schwäche für ihn. Ja, er beschreibt also die Hegelsche Philosophie als eine Philosophie, die bereits von der Schlange im Paradies vertreten worden sei. Die Schlange, die kleine Privatdozentin, die schon 6000 Jahre vor Hegels Geburt die ganze hegelsche Philosophie vortrug. Dieser Blaustrumpf ohne Füße. Wisst ihr, was ein Blaustrumpf ist? Wie man einen Blaustrumpf sagt? Nicht? Er ist aus der Mode gekommen. Man darf das auch nicht mehr sagen. Früher nannte man, wenn eine Frau auch so klug und gescheit und gelehrt und gebildet sein wolle wie Männer, dann sagte man solchen Frauen Blaustrumpf. Ah, es ist ein Blaustrumpf. Also das muss man wissen. Gut. Dieser Blaustrumpf ohne Füße. Also, ist ja eine Schlange. Dieser Blaustrumpf ohne Füße zeigt sehr scharfsinnig, wie das Absolute in der Identität von Sein und Wissen besteht. Eben Hegel. Wie der Mensch zum Gott werde durch die Erkenntnis, oder was dasselbe ist, Gott im Menschen zum Bewusstsein seiner selbst gelange. Es ist erstaunlich, wie er das aus Distanz betrachtet und das mit diesen ironischen Worten wunderbar charakterisiert hat. Ja, es ist einfach ein höherer Blödsinn, den er da vertritt. Nein, es ist wirklich wahr. Das kann ja niemand wirklich ernst nehmen. Der Weltgeist ist es, der in dir denkt. Nein, du denkst. Und zwar verantwortlich. Du bist verantwortlich für dein Denken. Du wirst nicht gedacht oder dein Denken wird nicht gedacht. Das ist einfach nicht wahr. Ja, und entsprechend hat er auch ein Gedicht geschrieben. Das habe ich vor längerer Zeit auswendig gelernt. Es ist einfach zu herrlich. Und dort meint er nämlich niemand anders als Hegel. Und mit Hegel versuchte ja die in verschiedene Gruppen fragmentarisierte, in Fragmente zerbrochene Philosophie wieder in ein System zu packen, dass alles wieder zusammenstimmt. Und so lautet dieses Gedicht folgendermaßen: Zu fragmentarisch ist Welt und Leben. Ich will mich zum deutschen Professor begeben. Der weiß, das Leben zusammenzusetzen. Und er macht ein verständliches System daraus. Mit seinen Nachtmützen und Schlafrockfetzen stopft er die Lücken des Weltenbaus. Das ist großartig. Schlafmützen und Schlafrockfetzen. Ja. Das zeigt, wie viel er hielt von dieser Art des Denkens. Aber sein Denken hat in dieser Sache nicht so sehr den Bekanntheitsgrad gefunden, weil es ist einfach zu abgehoben. Aber die hegelsche Triade, die ist allen bekannt. Und er sagt, das Denken schreitet eben fort und vervollkommnet sich immer mehr, also der Weltgeist im denkenden Menschen vervollkommnet sich immer mehr, indem der Mensch denkend stellt er eine These auf, ein Verständnis der Wahrheit. Aber der Weltgeist hat in sich, diese Anlage, dass er der These immer eine Gegenthese produziert. Und dann kommt eine Gegenthese, die diese These in Frage stellt, aber gleichzeitig die These in sich aufnimmt, miteinander verbindet, und das ist die Synthese. Und ein Beispiel davon wäre ja Kant. Also Kant hat den Empirismus gesehen, These. Und dann hat er gesagt, das ist soweit richtig, aber es ist nicht genug. Und so hält er dem Empirismus entgegen, das Denken, das zuerst da ist, und beides gab eine Synthese. Und so eben schreitet der Weltgeist im Denken des Menschen fort, These, Antithese, Synthese. Man nennt das die hegelsche Triade. Und nachher die Synthese, die ist dann die neue These und die erzeugt aus sich selbst heraus die Antithese und wieder neue Synthese. Und so wird das Denken immer mehr vervollkommnet. Und dieses Muster, das hat Marx übernommen, und zwar in seiner Theorie des Klassenkampfes. Und so ist auch die Geschichte, und auch das ist aus der Bibel genommen, die Geschichte verläuft linear und auf ein vollkommenes Ziel hin. Hegel hat das aus der Bibel genommen und so hat das auch Marx in seinem historischen Materialismus von Hegel gelernt. Und schließlich wurde auch das Ganze, das ist ja eine Entwicklung, die Wahrheit entwickelt sich. Also ein evolutives Verständnis vom Wahrheitsbegriff. Und dieses evolutive Verständnis wurde von der Wirklichkeit, vom Denken des Menschen dann auch übertragen, dieses Modell, auf die Biologie. Auf den evolutiven Prozess der Biologie. Also ohne Marx, ohne Hegel kein Marxismus und ohne Hegel auch kein Darwin. Und tatsächlich sagte das Engels, der reiche Mann, der Marx finanzierte, sodass Marx eben sein Leben so gestalten konnte, ohne zu arbeiten. Und Engels sagte in seiner Grabrede auf Marx, er hielt sie auf Englisch, Marx lebte ja in London, er sagte, just as Darwin discovered the law of development of organic life, so Marx discovered the law of development of human history. So wie Darwin das Gesetz der Entwicklung des organischen Lebens entdeckte, so entdeckte Marx das Gesetz der Entwicklung der menschlichen Geschichte. Das habe ich gelesen aus einem abermals sehr lesbaren Buch von Hannah Arendt. Zitiert aus Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Und nun ist es so, eben diese hegelsche Triade, These, Antithese, die stehen einander nicht gegenüber als wahr und falsch. Die These ist wahr, die Antithese ist auch wahr. Und die Synthese ist auch wahr. Es ist immer alles wahr. Und damit löst sich auch der Wahrheitsbegriff auf und alles verflüssigt sich. Der Wahrheitsbegriff verflüssigt sich. Also gegenüber von Gott und Mensch aufgehoben. Auch das Gegenüber von beobachtendem Subjekt und beobachtetem Objekt oder denkendem Subjekt und gedachtem Objekt, auch das fließt in eins. Und so verflüssigt sich der Wahrheitsbegriff. Wahrheit ist, was man momentan empfindet und denkt. Und das kennen wir heute alle. Das ist wirklich so. Und diese Sicht für das Denken der Moderne und auch in der Postmoderne, das endet eben in der Resignation. Verbindliche, für alle gültige Wahrheiten gibt es gar nicht. Keine Wahrheit steht fest. Alles bewegt sich. Nun, ein solches Verständnis der Wirklichkeit, also solche Ideen, die da verbreitet werden, die letztlich dazu führen, wie es heute ist, es gibt keine Wahrheit. Wahrheit ist, was man zurzeit gerade denkt oder was du findest. Und das führt eben philosophisch zu diesem totalen Agnostizismus, den radikalen Subjektivismus, den ideologischen Pluralismus der Postmoderne. Also Pluralismus war schon immer und wir haben immer damit gelebt. Ich glaube nicht, denken nicht alle das Gleiche, aber jeder hatte für sich feste Überzeugungen. Ich weiß noch, als wir in den 70er Jahren in Zürich, ich kam Jahreswechsel anfangs 73 zur Heilsgewissheit, da war ich noch in Indien, Pakistan, kam 1974 zurück in die Schweiz und dann habe ich dort Christen kennengelernt, die gingen auf die Straße und predigten. Das habe ich sehr gern gemacht, war immer dabei, gepredigt, Freiversammlungen. Und da gab es immer heftige Debatten auf der Straße, Diskussionen hin und her. Wir haben das Evangelium, diese Wahrheit des Evangeliums den Leuten gesagt, da gab es Widerstand, feste Überzeugungen, Konfrontation. Gibt es heute nicht mehr. Die Leute denken, ja, ist gut für dich, freut mich, dass das dir hilft. Ja. Eben. Wenn alles möglich ist und alles richtig ist und nichts wirklich wahr ist, in einem solchen Empfinden und Denken kann der Mensch nicht wirklich heimisch werden. Und so flieht der Mensch dieser Welt der bloßen Erscheinungen. Also begann ja mit Kant. Was wir sehen, so, wir sehen es und wir mit unserem Denken verstehen wir es, platzieren wir es und so weiter. Aber das Ding an sich können wir ja nie fassen. Eben diese Schatten, die niemand greifen kann. Er hält es nicht aus und man verwendet dann gerne diesen Ausdruck, die metaphysische Obdachlosigkeit. Also nicht Obdachlosigkeit wie die Obdachlosen, die wir sehen, metaphysisch Obdachlosigkeit. Das heißt, keine Weltsicht, die uns Halt gibt, die uns Schutz gibt, ein Dach gibt, wo wir uns geborgen und sicher fühlen. Und die einzige Metaphysik, also alles in sich vereinende, alles berücksichtigende Weltsicht, die von Anfang bis Ende auch eine Erklärung für alles hat, ist die biblische. Und ohne ein solches metaphysisches Obdach, der Mensch hält es nicht aus. Und so muss er das entweder immer verdrängen, einfach nicht zu viel darüber nachdenken, einfach den heutigen Tag leben und nur nicht am Morgen denken. Auf alle Fälle, er flieht einen solchen Zustand. Und wenn er nicht den allein wahren Gott sucht und dem Sohn Gottes begegnet und das Evangelium nicht annimmt, dann sucht er Halt entweder in den Naturwissenschaften. Und das ist eine Religion, die sehr viele regiert in unserer Zeit. Man spricht von Scientismus. Scientia, das bedeutet ja lateinisch nicht mehr als Wissen. Aber eben über die englische Zunge, Science ist das Naturwissenschaft. Und Scientismus, das ist der Glaube, dass die Naturwissenschaft alle Übel der Welt lösen kann. Alle Probleme, auf alle Probleme der Welt eine Erklärung hat. Das ist ein sehr, sehr beschränkter, eigentlich läppischer Glaube, dass man sowas glauben kann. Wir haben ja tausend Beweise, dass es überhaupt nicht stimmt. Aber man muss halt irgendetwas haben jetzt. Dann hält man sich, die Wissenschaft hat gesagt. Orakel Gottes, stelle das nicht in Frage. Also, man flieht in die Naturwissenschaften oder in die Mystik und in den Aberglauben. Ja, und in der Naturwissenschaft, da sind die Dinge objektiv messbar und wägbar. Und so weit sind das Wirklichkeiten. Das ist ja wirklich. Man misst Dinge, man wägt Dinge, man vergleicht Dinge. Das ist doch richtig. Aber wenn man meint, das erkläre alles, das ganze Menschsein und die Seele des Menschen und die Zukunft des Menschen und könne jeden Kummer und jeden Schaden des Menschen lösen, dann macht man eben aus der Wissenschaft einen Gott. Und die Wissenschaft ist nur Wissen, das wir uns aneignen und sammeln. Korrektes Wissen, aber nicht alles. Naturwissenschaft ist eben wirklich möglich, weil es nicht so ist, wie Kant sagte, dass wir nur die Phänomena, die Erscheinung sehen, aber nicht das Ding an sich. Das stimmt gar nicht. Die ganze Naturwissenschaft widerspricht dieser These. Aber als man den Schöpfer und die jenseitige Welt verworfen hatte, übrigens die führenden Naturwissenschaftler, die den Grund legten zu den modernen Naturwissenschaften, zum Beispiel Newton. Er war nicht nur bekennender Christ, das waren damals alle, er war wirklich gläubiger Christ, der die Bibel las und die Bibel kannte. Und das lässt sich von sehr vielen dieser Naturwissenschaftler der ersten Jahre und Jahrhunderte sagen. Aber mit Leugnung des Schöpfers verfiel man dann dem Positivismus. Auguste Comte, ausgehendes 19. Jahrhundert. Auguste Comte, Positivismus. Er sagte, das Einzige, was wir wissen müssen, und darauf müssen wir unser ganzes Leben und Denken und Empfinden bauen, ist das, was mit den Mitteln, die wir haben, des Messens, mit den Mitteln des Wägens, mit den Mitteln des Analysierens, alles, was man so mit diesen Mitteln als handfeste Wirklichkeit belegen kann, nur das ist Wirklichkeit. Dann macht man eben daraus eine Religion, Scientismus. Und Hannah Arendt, ich zitiere sie jetzt noch einmal in diesem von ihr verfassten Grundlagenwerk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. In diesem Werk untersucht sie die totale Herrschaft der Nationalsozialistischen Partei, die Jahre 1933 bis 1945, und die totale Herrschaft der Kommunistischen Partei unter Stalin. Und zeigt darauf, was diese beiden miteinander gemeinsam haben, was sie alle beide kennzeichnet. Und sie schreibt Folgendes. Und das ist, sie hat damit nicht nur eine Beschreibung gemacht des Nationalsozialismus und des Stalinismus, sondern damit auch gesagt, und wir bewegen uns in die gleiche Richtung. Wir, die sogenannte freie Welt. Also im Vergleich zum Kommunismus durfte man schon sagen, das war auch richtig freie Welt. Hannah Arendt, also 1906, geboren 1975, gestorben, sie war Jüdin. Übrigens auch in Königsberg geboren, eine liberale, gebildete jüdische Familie. Sie hat übrigens unter Martin Heidegger Philosophie studiert, aber sie war eigentlich Gräzistin, hat aber auch Philosophie studiert. Und dann 1933, dann hat sie angefangen, Informationen zu sammeln und zu ordnen und für sich aufzubewahren. Denn sie hat sofort den Nationalsozialisten, nach bevor sie an die Macht kam, misstraut. Und dann hat man das bei ihr gefunden. Sie wurde verhaftet und irgendwie kam sie nochmal frei und sie ist dann sofort außer Landes gereist. Und hat sich dann in den USA aufgehalten, war dann dort, hat auch eine Professur, aber dann für, ich glaube, Gesellschaftswissenschaften oder wie man den sagt, also nicht Philosophie. Und da schrieb sie eben dieses Buch, auch angeregt durch eigene Erfahrung. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Die hat das in eigenem Leib sehen kommen, dann an eigenem Leib so weit erfahren, ein Stück weit erfahren müssen. Und sie schreibt unter anderem in diesem Buch, dass totalitäre Phänomen, eben Nationalsozialismus, Stalinismus, das totalitäre Phänomen scheint nur das letzte Stadium eines Prozesses anzuzeigen. Aha, das ist also das Endstadium eines Prozesses. Was ist denn die vorletzte Phase, bevor das Endstadium erreicht ist? Die letzte Phase vor dem Endstadium? Ich lese weiter. Das totalitäre Phänomen scheint nur das letzte Stadium eines Prozesses anzuzeigen, in dessen Verlauf Wissenschaft zum Götzen geworden ist. Und wenn sie recht hat, dann sind wir jetzt in der letzten Phase, bevor die totale Herrschaft kommt. Die hat einfach gut beobachtet. Einfach gut beobachtet. Beobachtet, Fakten gesammelt und daraus Schlüsse gezogen. Die schrieb dieses Buch in den 50er Jahren. Und was wir jetzt sich abzeichnen sehen, dass eine solche Wissenschaftsgläubigkeit einmal da sein würde, konnte man damals nicht sehen. Scientismus. Gut, also ich lese noch einmal den Satz jetzt bis ans Ende. Das totalitäre Phänomen scheint nur das letzte Stadium eines Prozesses anzuzeigen, in dessen Verlauf Wissenschaft zum Götzen geworden ist, der magisch alle Übel des Lebens beseitigen und die Natur des Menschen selbst verändern wird. Und wenn sie recht hat, ja, dann wissen wir, wo wir stehen. Nun, auch ohne Hannah Arendt. Wir sehen, wie alles sich so entwickelt dahin, Offenbarung 13. Übrigens, auch das ist wirklich unsere Zeit. Offenbarung 13 zeigt uns, es wird eine Wirtschaftsdiktatur sein. Mit ökonomischen Mitteln werden die Menschen gezwungen, sich ganz integrieren zu lassen. Und die Regierung, die die beste Ökonomie präsentieren kann, die dafür sorgen kann, dass Leute einfach konsumieren können, dass immer alles da ist, mit Energie versorgt und so weiter, alles da ist, die wählt man, die will man haben. Das ist das Argument, das alle anderen Argumente sticht. Eben Wirtschaftsdiktatur. Wir bewegen uns in diese Richtung. Bitte?
Denn es ist nicht die Deutsche. Das ist nicht alles da.
Aha.
Das ist schon gar nicht Energie.
Aha, du meinst die deutsche Regierung, ja, ja. Aber wenn einer kommt, der das verspricht und nachher das Versprechen einlöst, ja. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber jetzt Fragen von euch. Frage? Ergänzung? Ich habe auch so in Pausen immer wieder gute Ergänzungen bekommen. Einsichten von euch, ja?
Wir hatten auch so eine Diskussion, so ein bisschen, wenn der Mensch jetzt immer mehr in den Mittelpunkt gerückt wurde, ja, durch die Philosophie und so weiter.
Jawohl.
Und jetzt aktuell erleben wir eigentlich, dass die Natur ja immer der Mittelpunkt jetzt ist. Jetzt muss der Mensch alles dafür tun, ja, um die Natur zu retten.
Richtig.
Spiegelt sich das auch in der Philosophie wieder? Oder?
Ja, wir müssen uns fragen, was ist es? Warum wollen wir die Natur retten, wie wir sagen? Die Natur retten. Warum wollen wir das?
Damit wir einen Platz haben zum Leben.
Ja, damit es uns Menschen gut geht. Wir tun ja alles um unsere Willen. Wir tun es nicht, weil wir einen Auftrag, Verantwortung vor Gott hätten. Sowas überhaupt nicht. Es ist in unserem eigenen Interesse. Wie lautet das Schlagwort von dieser Klimajugend, die am Freitag einfach Schule schwänzte? Das machen ja Schüler gern. Ich wäre sicher auch dabei gewesen, so als 16-, 17-Jähriger. Schule schwänzen, immer eine schöne Sache. Gibt doch nichts Schöneres. Ja, also.
Fridays for Future,
ja. Ja, eben die. Und die sagten doch, es gibt keinen Planeten B. Oder? Jetzt stimmt es nicht, wie wir wissen. Es gibt einen Planeten B und der ist nicht B, sondern der ist mehr als A. Neue Himmel, neue Erde. Aber warum denn? Das ist diese eine Welt, das ist die einzige Welt, die wir haben. Und in dieser Welt sind wir Chef und wir müssen dafür sorgen, dass wir diese Welt auch behalten. Es ist alles anthropozentrisch, das ganze Interesse. Also die Natur, die sind nicht so Naturromantiker, dass sie weinen mit den Bäumen, ah, ihr armen Bäume, so dir gefällt. Sondern man denkt nur an sich selbst. Eigeninteresse. Ja.
Du hast ja zu Beginn der ganzen Ausführungen von Sokrates gemeint, dass allem ein grundlegender Irrtum, also eigentlich allen diesen,
richtig,
Ausführungen ein grundlegender Irrtum zugrunde liegt. Kannst du den nochmal kurz beschreiben, in wenigen Worten konkret benennen?
Ja, also der grundlegende Irrtum war der, dass sie nicht von Gott her dachten, sondern das Denken des Menschen. Also mit dem Denken, sie haben sehr zuchtvoll gedacht, sehr richtig gedacht, soweit sie dachten, aber sie haben eben nicht empfunden oder es nicht für sich wahrhaben wollen, dass alles Denken erstens von Gott herkommen muss, an ihm gemessen werden muss und um seinetwillen geschehen muss. Also das verbindet alle menschlichen Philosophien. Mal schauen, wie ich das schriftlich in meinen Worten festgehalten habe. Oder vielleicht habe ich es gar nicht. Ich glaube, ich habe es einfach so gesagt. Kann jemand sich noch ein wenig erinnern, wie ich das sagte? Auch nicht. Aber so antworte ich dir jetzt. Also das haben alle Philosophien gemeinsam. Es ist der Mensch, der denkt und mit seinem Denken will er sich und die Welt und alles verstehen. Ohne Abhängigkeit von Gott. Und das kommt ja dann von Kant wieder. Wage dich deines Verstandes zu bedienen, ohne Anleitung eines anderen. Eben diese Grundidee ist immer da. Der Mensch denkt, er selber, er schafft es selber. Wir sind mündig, wir brauchen niemanden, der uns da lehrt. Und das ist eben dieser Grundirrtum. Wir sind als Menschen abhängig. Wir haben uns selber das Leben nicht gegeben, wir haben uns selber den Verstand nicht gegeben, wir können uns selber das Leben nicht erhalten, wir sind immer abhängig. Auch im Denken und Verstehen, wir sind abhängig. Gott hat uns Verstand gegeben. Bitte? Schafe. Schafe seiner Weide, ganz richtig, Psalm 100. Schafe seiner Weide, wir sind abhängig. Weitere Frage? Anregung? Ergänzung?
Sind wir schon jetzt in der Postmoderne oder sind wir immer noch bei Hegel?
Nein, wir sind mit Hegel fertig, jetzt kommen wir zur Postmoderne.
Okay. Kommt noch oder...
Ja, eben. Nein, und darum frage ich, sind da noch Fragen?
Also ich hätte noch eine Frage. Das hat der Hannah Arendt.
Hannah Arendt.
Das beobachtet hat,
richtig,
den Zeitverlauf und dadurch festgestellt hat, dass wir in der Vorstadium der Endzeit sind.
Ja, einfach in der Vorstadium der totalen Herrschaft, so hat sie gesagt. Das ist
in der heutigen, können wir mit der Bibel belegen, dass wir in der heutigen Endzeit sind?
mit der Bibel, ja, viele Indizien sprechen dafür. Was wir in der letzten Zeit, ja, also eines ist ja sehr deutlich, seit 1948 der Judenstaat. Und Gott sammelt das Volk Israel, weil Israel im Land sein muss, wenn der Messias wiederkommt. Und Gott hat eine Geschichte. Gott hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk. Und dieses Volk muss zur Erkenntnis des Messias kommen. Und das muss geschehen im Land Israel. Und der Messias wird erscheinen und wiederkommen. Wohin? Wo wird er erscheinen? Ölberg. Auf dem Ölberg. Da, in Jerusalem, in der Mitte dieses Landes. Und dort werden sie ihn erkennen. Und auch das zeigt, es wird alles vorbereitet. Und dann, das ist jetzt nicht unser Thema, das wird im Buch Daniel wird das beschrieben, Buch der Offenbarung beschrieben. Die Geschehnisse der letzten 3,5 Jahre, bevor Christus erscheint. Man kann sehen, wie das alles sich jetzt Stück für Stück anbahnt. Das ist wie Schachfiguren, die sind alle, die Akteure sind alle aufgestellt. Jene, die über Israel herfallen werden, Daniel 11 beschreibt das, wie ein Einfall geschehen wird ins Land Israel, der König des Nordens, das ist nicht Russland, der König des Nordens. Man muss Daniel 11 lesen im Zusammenhang. Daniel 11, wer ist der König des Nordens in Daniel 11? Immer der gleiche.
Das ist das große syrische Reich.
Richtig, das ist der Seleukidenkönig. Also es geht ja in Daniel 11, der größte Teil des Kapitels behandelt die Kriege zwischen dem König des Nordens, das ist Syrien, also Syrien, nicht das heutige Syrien, sondern das Griechische, das war ein griechisches Reich, ein Nachfolgereich des Alexanderreiches. Also der König des Nordens und der König des Südens, das war das Ptolemäerreich in Ägypten gelegen, also im heutigen Ägypten und noch etwas auch weiter westlich. Und die lagen immer im Streit miteinander, immer im Krieg miteinander. Und Aufmarschgebiet, sie marschierten dabei immer durch Israel. Israel lag genau dazwischen. Und dann lesen wir am Ende des Kapitels, der König des Nordens, und das ist darum nicht Russland, das ist nicht Hesekiel 38, dort ist es der König im äußersten Norden. Das ist eben Russland, der König des Nordens. Das ist Syrien und heute ist Syrien. Also Syrien steht, der König des Nordens steht dort für alle jene Mächte nördlich und danach östlich von Israel. Also damals war der König des Nordens Syrien. Und das sind heute diese, all diese muslimischen Länder. Türkei, Syrien, Irak, Iran, all diese. Und das Seleukidenreich, das ging bis an den Indus. Und der Indus fließt durch welches Land heute? Pakistan. Ja, Pakistan. Islamisch. Das ist der König des Nordens. Es ist alles aufgestellt. Und dann ist natürlich das Tier da, das Tier von Offenbarung 13, das wiedererstandene Römische Reich. Israel verbündet sich mit diesem Tier. Und Europa hat sich ja sofort nach diesem Überfall der Hamas, das offizielle Europa, England, Frankreich, Deutschland, sofort auf die Seite Israels gestellt. Und USA ist ja so viel wie ausgelagertes Europa. Die haben sofort Waffenhilfe, Präsenz von Flugzeugträgern, sofort da. Und das ist nur wie ein Vorspiel dessen, was in Daniel 11 und in Offenbarung 16 beschrieben wird. Also es stellt sich alles auf. Und was will ich damit sagen? Man merkt, es zeichnet sich jetzt ab. Und ja. Und so dürfen wir schon, wir erwarten ohnehin jeden Tag auf das Kommen des Herrn. Aber wenn diese Geschehnisse schon sich abzuzeichnen beginnen, die geschehen nach der Entrückung, dann muss das bald sein. Ja.
Müssen sich eigentlich alle Juden in Israel versammeln oder ist das nur prophetisch zu sehen?
Ja, ob alle sich, ich wüsste nicht, ob es da einen Beleg gibt, aber Gott sorgt dafür, dass viele, er sagt, er wird Jäger und Fischer aussenden, das steht in Propheten Jeremia. Und das begann ja zu geschehen im ausgehenden 19. Jahrhundert. Dort sorgte Gott dafür, da waren die sogenannten, von daher verwenden wir auch das Wort, die Pogrome. Also im Zarenreich, da kamen solche Nachstellungen, Überfälle auf jüdische Städte, jüdische Stadtquartiere und die Juden mussten dann um ihr Leben rennen. Und das drängte viele Juden dazu, eben nach Palästina auszuwandern. Ja. Und dann kamen all diese Einwanderungswellen. Und so sammelt Gott alle oder nicht alle. Ich weiß jetzt keine Antwort darauf. Also ich wüsste nicht, wo man das irgendwo mit Sicherheit beantworten könnte, die Frage.
Wäre also der Kampf gegen den Antisemitismus wäre eine Verzögerungstaktik von Gottes Werk, oder?
Erklär das noch einmal, damit ich dich richtig verstehe.
Der Kampf gegen Antisemitismus wäre eine Verzögerungstaktik gegen Gottes Werk.
Also der Kampf gegen Antisemitismus. Und wen meinst du, wer den führt? Die deutsche Regierung macht das. Ja, die deutsche Regierung macht das, ja. Gut. Und dieser Kampf wäre dann von Gott her ein verzögerndes Moment.
Ja, man greift in die Speichen ein und sagt, wir verzögern das, weil wenn die Juden sich hier wohlfühlen, gehen sie nicht zurück. Ne?
Aha.
Unbewusst.
Ja, ja. Ach so, jetzt verstehe ich, wie du das meinst. Nun, also Gott lenkt ohnehin alles. Und es ist jetzt noch nicht das Ende. Jetzt, es kommt jetzt nicht alsbald. Wir werden vorher entrückt werden. Was jetzt im Einzelnen noch geschieht, bevor dieses Ende, von dem Daniel 11 und Offenbarung 16 spricht, wir wissen nicht, was noch geschehen soll und muss. Es ist ja auch nicht alles geschrieben, was noch geschehen muss. Uns ist offenbart und geschrieben, was wir wissen müssen. Nicht alles, was wir gern wüssten. Ja, was veranlasste uns? Du, was ist deine Frage? Ob wir sehr nahe sein. Ja, genau. Eben, ob man von der Bibel her das begründen kann. Nun, das mit Scientismus, das steht natürlich nicht so in der Bibel, aber es passt. Scientismus ist ja nicht nur also die Anbetung der Wissenschaft, das Vertrauen auf die Wissenschaft, sondern das ist ja auch das Vertrauen auf den Menschen, was der alles kann. Also der Mensch schafft es mit seinem Wissen und Können. Magisch, alle Übel aus der Welt zu schaffen. Und das ist eine Vorstufe eben dessen, dass man nachher einen Menschen auch anbetet. Ja.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.